Und inzwischen muss ich sagen, Leben in einer evangelikalen Bubble hat mich gefühlt besser vorbereitet auf heutige weltpolitische Verwerfung, weil ich sehe das inzwischen überall. Ich sehe es global, dass Fragen von Sex und Gender Leute wild machen und wer weiß, was für Polarisierung nach sich ziehen. Also insofern, Sexethik ist nicht mehr abseitig, es führt ins Herz des Schreckens. Es führt mitten rein in die Konflikte unserer Zeit.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern kann.
RefLab.
Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch in einer illustren Runde. Und zwar mit der Jana. Hallo Jana.
Hallo.
Und Thorsten himself.
Hallo zusammen.
Hey, schön mit euch den Stammtisch zu bestreiten. Wir reden über, ja, wie soll ich das jetzt überhaupt auf den Punkt bringen? Der Aufhänger ist ein Buch, das Thorsten veröffentlicht hat mit dem Tobi Feix zusammen. Und zwar der zweite Band von ihrer transformativen Ethik «Wege zur Liebe – Eine Sexualethik zum Selberdenken». Und da geht es um ganz klassische ethische Fragen. Also es fängt an mit so Menschsein in Beziehungen und dann gehen die ja über die ganze Gender-Geschichte, Geschlechterkonflikt in Geschichte und Gegenwart, Sexualität denn, mit all denen auch, ihr lernt eigentlich nichts aus. Ich habe es mal so, ich habe es noch nicht ganz können lesen, weil ich es erst gestern bekommen habe, aber ihr geht wirklich durch ganz verschiedene auch ethische Felder, sexuelle Orientierung, Prostitution, sexualisierte Gewalt, Purity Culture, Polyamorie und so weiter. Dann geht es um Ehe und Familie und so weiter. Also ihr frühstückt eigentlich alles so ein bisschen ab, wo in dem Bereich Ehe, Sexualität und Familie diskutiert wird. Und die Frage ist ein bisschen, wer interessiert das noch, Thorsten? Und warum gibt es durchaus Anlass, um auch mit einer gewissen Nervosität so einer Veröffentlichung entgegenzuschauen.
Ganz kurz, ich hätte die Frage zugespitzt, warum haben eigentlich immer noch bestimmte ChristInnen Angst vor Sexualität?
Ja, man kann sich die Frage so stellen, wobei ich jetzt Folgendes sagen würde. Also ich selbst kenne so ein bisschen das Peinlichkeitsgefühl, ich schreibe eine Ethik über Sexualitätsfragen und so. Und so die Antizipation, Leute gucken mich mitleidig an und sagen, oho, du hast einen freikirchlichen Hintergrund vielleicht gehabt oder so. Ja, es gibt so Kreise da, ja, da nochmal manche Gläubige kommen da einfach nicht klar. Also ich kenne das und inzwischen denke ich ein bisschen anders. Inzwischen, also ja, es ist so, tatsächlich. Ich hatte nie als junger Mensch auch nur im Entferntesten die Idee, ich werde mal eine Sexethik schreiben oder so. Ich war aber tatsächlich in sehr konservativen, evangelikalen, christlichen Kreisen unterwegs. Da war das ein Riesending. Also es hieß in der Jugendarbeit immer abgekürzt Thema Nummer 1. Weil es das war. Thema Nummer 1 war nicht Jesus. Thema Nummer 1 war das. Yeah. Es war das strittige, heiße, aufgeladene Thema. Und inzwischen muss ich sagen, Leben in einer evangelikalen Bubble hat mich gefühlt besser vorbereitet auf heutige weltpolitische Verwerfung, weil ich sehe das inzwischen überall. Ich sehe es global, dass Fragen von Sex und Gender Leute wild machen und wer weiß, was für Polarisierung nach sich ziehen. Also insofern, Sexethik ist nicht mehr abseitig, es führt ins Herz des Schreckens, es führt mitten rein in die Konflikte unserer Zeit.
Und das finde ich interessant, um das zu vertiefen. Nicht jetzt, wir können nicht eine Zusammenfassung oder Kurzversion von der Ethik bringen, das tun wir jetzt einfach allen sehr herzlich zur Lektüre anempfehlen. Aber was ich spannend finde zum Diskutieren, ist wirklich genau der Aspekt oder die Frage, wie kommt das eigentlich, dass man mit Sexualethik und Ehe- und Familienethik immer noch oder mehr als je zuvor Gemüter kann erhitzen, massive Ängste schüren und auch vorzüglich Politik- und Kulturkampf machen? Wie kommt das eigentlich? Man könnte ja sagen, das ist doch eigentlich Privatsache. Wir sind doch jetzt längst in einer aufgeklärten Gesellschaft, wo, also ich habe auch Rückmeldungen bekommen von anderen, wo sagen, ja, also, das muss man jetzt nicht mehr diskutieren. Das ist doch jetzt irgendwie, das ist doch vorbei. Es ist alles ist möglich, solange es einvernehmlich ist und so. Und es gibt ganz verschiedene Lebensentwürfe. Und man muss ja nicht immer einem anderen Sinn Lebensentwurf streitig machen und so. Wo ist jetzt da eigentlich noch der Diskussionsbedarf? Aber das ist jetzt im Jahr 2025, ist es eigentlich nicht mehr die Ausgangslage, oder?
Ich meine, die spannende Frage ist ja, in welchem Jahr war das nochmal normal, dass man sagen konnte, alles, was zu tun hat mit dem eigenen Geschlecht und der eigenen Sehnsucht und den eigenen Bedürfnissen und Sexualität und Beziehungsform, das ist privat. Und das sind alles Dinge, die der Selbstbestimmung des Einzelnen unterliegen. Und es ist eine Frage von Einvernehmen und Konsens. Also in welchem Jahr war das nochmal Weltkonsens? Ehrlich gesagt, ja, nie.
Das war es also, noch nie.
Es ist ja nicht so, dass ich, was weiß ich, 1977 in die Schule kam und dann hieß es, ja, die Ehe für alle, die gibt's quasi seit 5000 Jahren und so. Nee, war gar nicht. Also, die waren noch pervers oder so, die nicht verheiratet waren. Und so allmählich, also unsere Lebenszeit ist ja immer schon mitbestimmt von solchen Sexualitätsdiskussionen. Man konnte im Westen nur das Gefühl haben, diese Diskussionen sind jetzt aber auf einer Schiene. Und diese Schiene fährt in eine Richtung und diese Richtung ist einfach immer mehr Respekt vor der Selbstbestimmung der Menschen und darum sind private Fragen und das klären die Leute miteinander und füreinander und alle Verbote und Ausgrenzung, die bauen wir ab. So, und das ist aber nicht mehr selbstverständlich. Weltweit war es das aber auch noch nie.
Was auffallend ist vielleicht in extremis in den USA, jetzt auch unter der Trump-Präsidentschaft wird, und schon im Wahlkampf von Trump, wird genau mit so Themen ganz massiv Politik gemacht. Und da werden Mehrheiten gesucht mit so Themen. Natürlich mit der Frage von Abtreibung, mit der Frage von LGBTQ, Queerness, das Ganze wird zusammengefasst unter so einem, wie sagt Elon Musk, Vogue Mind Virus, wo quasi um sich greift, wo grassiert, wo Kind, in ihrer geschlechtlichen Identität bedroht und so weiter. Also da werden ganz massive Ängste geschürt und mit dem werden auch Mehrheiten geschaffen, die mit dazu geführt haben, dass jemand wie Trump überhaupt zur Präsidentschaft kommt. Also gerade die Evangelikalen, die entscheidend gewesen sind für die Wahl auch von Trump, die haben ihn mit oder vor allem gewählt, weil er sich, und das ist an Absurdität kaum zu überbieten, gell? Aber weil er für sich steht, für die traditionelle Familienwert und die traditionelle Kernfamilie, wo quasi noch klar ist, was Mann und Frau ist und so. Das ist, mit dem hat er ganz, ganz entscheidend punktet, oder?
Ja, und ich kenne ja auch unterschiedliche Mindsets so in dieser Frage. Ich glaube, man muss sich einfach mal hineinversetzen, so in die Art und Weise, wie viele in den USA denken. Die sehen die Lage so. Sie haben das Gefühl, früher war eine Art natürliche Ordnung. Und natürliche Ordnung, das waren stabile Familien, das waren klare Regeln, das waren Verlässlichkeit. Und das war Ordnung, in denen Menschen gedeihen konnten, weil es eben auch Grenzen gab, was sich gehört und was sich nicht gehört. So, und aus so einer Sicht sieht man die Gegenwart als eine zunehmende Auflösung, als einen zunehmenden Verlust. Ehen gehen kaputt, so geht's los, es wird abgetrieben, Menschen rufen nach Selbstbestimmung. Und dann braucht man diese komischen Wörter wie Vogue und Political Correctness und diese ganzen radikalen Lobbys, Homo-Lobby, Trans-Lobby. So, und in diesem Mindset sieht man sich bedroht von extremen, radikalen Kräften, die alles zerstören, was früher mal als natürliche Ordnung galt. Ja. Und diese Angst vor Ordnungsverlust und Zukunftsverlust hat ein ungeheures Bedrohungsgefühl im Folge. Und aus Sicht dieser Menschen die verteidigen sich selbst. Es ist für sie Selbstverteidigung. Sie fühlen sich umzingelt von irgendwelchen linksextremen, woken Aktivisten und sie würden sagen, wir wehren uns doch nur. Wir versuchen doch nur zu retten, was früher mal normal war und was gesund war und was wir alle gebraucht haben.
Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, und ich glaube, da würdet ihr mir sogar zustimmen, dass es diese Ordnung, diese Feste, die hat es vielleicht nach außen hingegeben, aber nach innen hin ja nicht. Das heißt ja nicht nur, weil es diese Ordnung gab, dass die Familien alle in Ordnung waren oder dass nicht in Lavendel-Ehen homosexuelle Menschen mit also heterosexuell verheiratet waren, nur um ihre Homosexualität zu schützen und hatten haben dann verdeckt ihre Homosexualität ausgelebt. Also es ist ja nicht so, dass es nicht alles andere nebenbei auch gab. Nur es wurde halt nicht offen gelebt und hat vielleicht dadurch nur noch mehr dazu geführt, dass die Menschen quasi in dem System funktioniert haben, aber innerlich vielleicht total unfrei und unglücklich und unzufrieden waren, weil sie bestimmte Aspekte ihres Selbst überhaupt nicht ausleben konnten. Aber nach außen hin hat man natürlich irgendwie die Familie gesehen, die vielleicht sogar ein oder zwei Kinder hatten und die irgendwie den schönen Schein oder die Ordnung natürlich bewahrt haben. Nur nach innen war es eben vermutlich nie so heilig und so die schöne Ordnung, wie die Menschen sich das vorgestellt haben.
Ja. Ja,
oder sich immer noch vorstellen.
Ja. Ich finde das eine wichtige Beobachtung, weil ich glaube, es gibt wie eine doppelte Verzerrung, dass man einerseits, über das können wir dann vielleicht auch noch reden, dass man einerseits Bedrohungslage heutzutage für die traditionellen Wert- und Kernfamilie und so weiter, ich habe das Gefühl, massiv überschätzt. Also da werden zum Teil aus irgendwelchen obskuren Extrembeispielen wird quasi ein gesellschaftlicher Trend konstruiert und vieles ist auch wirklich so Fake News, ganz viele so Geschichten, die zirkulieren, wenn man genau anschaut, also der Sexualkundekoffer in Basel, ist ein riesen Politikum geworden und quasi als Schlagziele überall verbreitet, weil da ein Plüschpenis und ein Plüschvulva angeblich im Kindergartenunterricht quasi diesen kleinen Kind Unschuld raubt und so. Und das ist weitgehend Fake News gewesen, das ist für eine ganz andere Zielgruppe gewesen, das ist für deutlich ältere Kinder gsi und auch überhaupt nicht in irgendeiner aufdringlichen Art der Lehrpersonen anempfohlen worden. Also das ist viel Aufregung und fast gar nichts gsi. Aber das ist das eine. Und das andere, was du gesagt hast, ich glaube, es ist ganz viel Vergangenheitsverklärung mit im Spiel. Ich habe das auch schon mit Leuten diskutiert, wo quasi den Verlust von der traditionellen heilen Familie beklagt und das Gefühl hat, man müsste wieder zurück in die 50er Jahre und so, oder dort ist es noch normal gewesen und dort ist noch klar gewesen, wie die Rollen sind und so. Und dann, also, muss man ja dann doch ein paar Rückfragen stellen, so wie du das gemacht hast. Was ist denn mit Leuten, die damals schon irgendwie andere geschlechtliche Orientierung und aufgrund von diesen starken normativen Vorlagen gar keine Freiheit hatten, um das Leben. Was war mit, das kommt auch darauf an, wer sehnt sich genau zurück? Ist es ein Mann, der sich zurücksehnt nach den 50er Jahren? Oder wie viele Frauen sehnen sich zurück nach den 50er Jahren, wo quasi ihnen so viele Wege gar nicht offen gestanden sind, oder? Was ist mit Gewalt gegenüber Kind damals? Quasi schwarze Pädagogik, wo man Kind noch geschlagen hat und das Gefühl hat, so bringt man sie zur Raison und so. Also es gibt so viele Sachen, die dann abblendet werden, oder?
Voll. Ich würde dir total zustimmen. Ich kann ganz kurz was Persönliches erzählen tatsächlich. Meine Oma ist 1919 geboren, auch schon länger verstorben mittlerweile, aber 1919 geboren. Also quasi auch wirklich direkte Nachkriegsgeneration beziehungsweise Kriegsgeneration dann eben noch, Zweite Weltkriegsgeneration. Und die hatte 7 oder 8 Kinder und mein Opa hatte eine Nebenfrau. Das war ganz selbstverständlich. Ich hab keine Ahnung, was da zwischen denen wie passiert ist. Aber meine Oma ist die Mutter quasi meiner Mutter und der anderen Kinder gewesen. Aber es gab eben eine Nebenfrau, die quasi auch dafür da war, sich um meinen Opa zu kümmern. Beziehungsweise meine Oma hat sich um die Kinder gekümmert und die Nebenfrau dann eben um meinen Opa, weil das sonst anders gar nicht möglich gewesen wäre mit den Kindern und auch in dieser Generation, wo es eigentlich dann zeitweise auch gar nicht viel zu essen gab, beziehungsweise ja, man irgendwie gucken musste, wie man durchkommt. Aber das war auch so ein Konstrukt. Es gibt so ein Foto, da steht mein Opa in der Mitte und links ist die Nebenfrau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und rechts ist meine Oma. Wo ich so gedacht habe, das war bestimmt nicht geil und ich weiß auch nicht, wie es meiner Oma damit ging. Aber das war ja auch so ein Konstrukt, wo man sagt, so, es war klar, meine Oma ist die Ehefrau und nach außen hin würde man sagen, Familie mit vielen Kindern. Und wenn man dann aber den Blick nach innen nimmt, dann sieht man, okay, da war sicherlich nicht alles gut und da haben bestimmt auch Menschen darunter gelitten, aber das war trotzdem irgendwie auch ein Konstrukt, was notwendig war, um zu funktionieren in dieser Zeit, weil es sonst vielleicht anders gar nicht notwendig oder möglich gewesen wäre.
Und unsere Ethik ist voll solcher Geschichten. Also wir haben unsere Ethik so konzipiert, dass wir sie nicht auf Speed geschrieben haben, sondern mit der Bitte, lass dir mal was zeigen, guck dir mal was an. Von den 400 Seiten sind weit über 100. Einfach Geschichte, 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 Geschichte. Antike, Mittelalter, Neuzeit, frühe Neuzeit, Aufklärung, Romantik. In all den Themen immer wieder durch. Und was sieht man in der Geschichte? Man sieht Vielfalt, man sieht sehr unterschiedliche Lebensordnung, man sieht Wandel, man sieht gar keine ewigen Ordnungen. Man sieht ganz unterschiedliche Konstellationen, man sieht mehrfach Umbrüche der gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten. So, und man sieht relativ wenig Material für Verklärung. Man sieht einfach eine Menschheitsgeschichte, wo immer schon ganz unterschiedliche, rigide, hierarchische Ordnungen durchgesetzt worden sind. So, auf Kosten vieler Menschen, auf Kosten der Ansprüche und Sehnsüchte, häufig von Frauen, fast immer von Frauen, Kinder sowieso. Man sieht auch, dass Ehe längst nicht so selbstverständlich war, wie man es gerne hätte. Weltgeschichtlich wird es wohl so sein, dass es nie so viele verheiratete Menschen gab wie in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist das Allzeithoch weltweit.
Krass.
Warum? Weil in früheren Generationen und Jahrhunderten, naja, Ehe und diese ganzen Dinge, das war sinnvoll und nützlich für Menschen, die irgendwie was haben. So Menschen, die nichts haben, die landlos sind, die versklavt sind, die unterwegs sind oder so, da wird gar nicht geheiratet. Die haben gar kein Geld. Natürlich haben die sich vermehrt, natürlich haben die Kinder. Waren für die Besitzer oder für die Eigentümer auch praktisch. Es war ein Privileg, heiraten zu dürfen. Im 19. Jahrhundert gibt es eine gesellschaftliche Bewegung für, wir wollen auch heiraten dürfen. Das war verboten, das durftest du oft gar nicht, wenn du keinen Besitz hattest. So, und sowas zu sehen und zu verstehen, kann sehr helfen, einfach mal zu entdecken, da gibt es keine ewige Ordnung. Diese Dinge wurden immer so oder anders ausverhandelt.
Mhm. Ganz spannend, es gab ja jetzt auch vor kurzem diesen Trend bei TikTok, aber dann eben gibt's jetzt auch eine Serie dazu, The Secret Lives of the Mormon Housewives, wo es so ein bisschen, fiel mir gerade ein, wo du das sagst, weil es da natürlich auch mega darum geht, wie werden die verheiratet oder wann heiraten die? Und ich habe mal irgendwie in die erste Folge reingeguckt und da sind dann irgendwie Frauen, die 21, 23 sind und die haben schon irgendwie ihre drei Kinder. Und so, das ist für mich dann auch befremdlich. Da habe ich dann auch so einen Moment, wo ich denke, ah ja, okay, ich bin 34 kinderlos, nicht verheiratet. So, wie du sagst, es ist ein Privileg gewesen. Es gab nie in dem Sinne diese Ordnung, beziehungsweise wenn es eine Ordnung gab, dann kam die von oben. Und es gibt eben auch Menschen, die gar nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie zu heiraten. Und viele tun es ja mittlerweile auch einfach aus Absicherungsgründen. Also zu sagen so, hey, das ist irgendwie eine Gemeinschaft und ich mag mein Gegenüber, aber vielleicht auch gar nicht mehr mittlerweile eine Heirat aus Liebe, sondern eben aus vernünftigen Gründen zu sagen, wir wollen uns gegenseitig absichern und füreinander da sein. Aber das hat vielleicht nichts mehr mit dieser Vorstellung von so einem romantischen Liebesheirat zu tun, die uns ja zum Beispiel auch ganz viel einfach in den 90ern, 80er, 90er, 2000ern in diesen ganzen Hollywood-Filmen vorgelebt wurde, wovon wir dann ausgegangen sind, das wäre doch der Traum jedes Mädchens, dass irgendwann der Prinz kommt und sie rettet und die Liebesheirat und dann ist doch alles schön, so ungefähr.
Ja, und diese Idee entsteht in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Punkt. Sie ist nicht alt, sie ist neu.
Ja.
Die Idee, dass zwei Menschen sich heiraten, weil sie sich lieben und dass die wechselseitige Liebe Voraussetzung ist und die beiden das entscheiden, das ist neumodischer Kram. Das ist nicht alt und es ist auch nicht in der Bibel, ehrlich gesagt, gar nicht. Da gucken Väter, was so geht und da bist du früh versprochen. Und also nicht Liebe ist neumodischer Kram. Du hast ja Jakob und Rahel und so. Also das Gefühl der Verliebtheit, das scheint sehr, sehr alt zu sein. Das ist im Gilgamesch-Epos, ne? Das ist Homer. Da ist er da relativ stabil, keine Ahnung. Naja, auch Evolution, ne? Logisch. Also nicht ewig, aber wirklich richtig alt. Aber die Idee einer Liebesehe, die zwei Menschen miteinander schließen und die Sippschaft wird eingeladen, aber entscheidet da gar nicht mit, es ist echt neu und weltweit setzt sich das im Grunde im Laufe des 20. Jahrhunderts als Standard durch. Biblisch ist da nicht dran, nicht viel dran.
Also, dann könnte man vielleicht sagen, ein Weg zum auch ich sag mal, unaufgeregter und sachlicher werden und gewisse, vielleicht auch gewisse Ängste abbauen. Ein Weg wird darin bestehen, dass man die Vorstellungen von einer ewige göttliche Ordnung auch oft eben christlich und biblisch begründet, dass man die Idee, dass es irgendwie so eine heilige Kernfamilie gibt, wo man muss schützen und wo jetzt bedroht ist, dass man die auch durch historische Kenntnis, dass man die ein bisschen entmystifiziert und sagt, das sind ganz viele Rückprojektionen. Wir lesen irgendwie die Vätergeschichten im Alten Testament und wir lesen irgendwie im Neuen Testament Maria und Josef und was dort alles an Familie vorkommt. Und wir setzen unwillkürlich das gleich mit dem, was heute unter irgendwie einer Liebesehe und einer Kleinfamilie verstanden wird und an ganz vielen Stellen geht das eigentlich überhaupt nicht auf. Das ist gar nicht, das es ist kein, auch historisch nicht angemessen und von dem her könnte einem das schon mal helfen, um von dem verklärten Bild ein bisschen abzurücken, oder?
Genau, und es ist ja eine christliche Ethik, was wir machen. Da kann man sich fragen, ja, muss man jetzt noch christliche Ideen haben für Ehe und Familie? Naja, weltweit ist es ehrlich gesagt der Standard, dass die Auffassung von Familien- und Geschlechtsverhältnissen religiös fundiert ist. Das ist erstmal so ein Standard und wenn du daran rütteln willst, kannst du dich in ganz vielen Ländern nicht auf Menschenrechte berufen. Dir muss eine religiöse Erzählung einfallen, warum es vielleicht auch anders geht. So, und dann ist es spannend, in der Bibel zu sehen, wie viel Veränderung ja auch da stattfindet. Also wir machen das lang und breit, aber einfach mal drauf achten. In vielen alttestamentlichen Passagen, nicht in allen, aber in vielen, ist Fortpflanzung Ding. Also wer erbt und wer kriegt und wer legal ist und was legitim ist und was ausgeschlossen wird und was rausgedrückt wird. Es ist schon so häufig eine moralische Ordnung, die um die Weitergabe des Lebens herum gebaut ist. Nicht im Hohelied, aber Tora, weitgehend. Mhm. Im Neuen Testament spielen auch Ehe und Beziehungsverhältnisse und so eine Riesenrolle. Wir sehen aber eine ungeheure Relativierung der Ehe. Ja, Hauptcharaktere des Neuen Testaments sind ehelos. Jesus, Paulus, die anderen verlassen ihre Frauen, Kinder jahrelang, laufen da mit Jesus durch die Landschaft und so. Es wird relativiert. Selbst Geschlechterverhältnisse werden relativiert. Es ist ein anderes Zentrum, ein Leben in Liebe, in Nachfolge, im Streben nach Gerechtigkeit. Und diese Themen, die mal so entscheidend waren, rücken eine Zeit lang in die zweite Reihe. Naja, kirchengeschichtlich werden sie wieder wichtig. Also es passiert sehr, sehr viel. Und wir müssen uns fragen, woran orientieren wir uns? Was ist für uns entscheidend? Was sind Maßstäbe, die helfen zum Leben, die zu einem guten Leben helfen, die gerecht sind, die auch fair sind? So, und das ist etwas, ja, da hat der christliche Glaube viel zu sagen. Und man muss aber darüber anfangen, auch zu diskutieren. Da kann man sich nicht auf irgendetwas Selbstverständliches berufen, was immer schon klar ist. Das ist gar nicht der Fall.
Aber könnte man nicht auch einfach sagen, dass die Geschichten in der Bibel, also es ist ja nichts, ich würde jetzt mal sagen, in der Bibel sind die Geschichten, von denen du jetzt auch gerade gesprochen hast, ist jetzt nichts in dem Sinne sowas, dass man sagen würde, hey, da hat jemand einen Text dazu geschrieben, um zu sagen, das und das ist die heilige Ordnung, nach der wir uns sexualethisch oder familienethisch orientieren sollen, oder? Also vermutlich nicht das Hohelied, ja. Vermutlich aber auch nicht, also das sind ja Themen, die angesprochen wurden im Beisein, weil es für die Geschichte wichtig war, weil es für den Kontext wichtig war, um zu erzählen, weshalb dann jemand doch noch schwanger geworden ist oder um zu erzählen, dass Jesus eben nicht der Sohn von Josef ist, beziehungsweise das ist ja alles eher by the way. Das ist ja nie Kernthema, außer am Hohelied vielleicht. Kann man daraus dann überhaupt sagen, ich nehme diese ganzen beiläufigen Erwähnungen und bastel daraus dann eine Sexualethik?
Also man hat es ja immer gemacht. Ne? Es wird ja im Judentum auch gemacht. Und dann würde ich sagen, man kann, wenn man hinschaut, auch eine Vielfalt von Ansätzen erkennen. Da ist das Hohelied tatsächlich ein Ausreißer, weil ja hier die Freude an sinnlicher Sexualität thematisch wird, ohne Berücksichtigung aller Ehe und so.
Das ist das einzige Thema. Ja. Es geht nur darum.
Das ist wirklich sehr interessant. Ja. So, und dann gibt's Bücher, also nehmen wir Leviticus und Deuteronomium, wo ich schon sagen würde, das Thema Sex ist echt präsent und es wird reglementiert. Und reglementiert, ja. Und da würde ich schon sagen, die entscheidende Achse ist, ne, legitime Nachkommenschaft, Erbschaftsverhältnisse und Ausschluss von Unklarheit. Es wird stark reglementiert. Das gehört auch zur Realität dazu und das spielt auch eine Rolle. Und dann sehen wir in den Erzähltexten, also die ganzen David-Geschichten, auch Ruth und so, es gibt ganz viele Abweichungen. Es gibt Nebenfrauen und viele Frauen und dies und das so und Weitergabe des Lebens bleibt zentral. Dafür können aber auch viele Kompromisse gemacht werden, bis hin zu so Lebensformen wie Ruth und Naomi. Ja. Die aus heutiger Sicht ist es ja nicht normal. Es war damals auch nicht normal. Das Wort queer stünde bereit. Manche triggert es schon wieder, aber es ist eine Realität. Ne? Mhm. So läuft's.
Ja, und also ich würde auch sagen, viele Geschichten sind in dem Sinn, das sind ja, also sind Erzählungen, wo jetzt nicht unmittelbar mit einem normativen Anspruch daherkommen. Mhm. Und es ist ja auch noch witzig, wenn sie mit einem normativen Anspruch daher würden kommen, dann würden sie ja die jetzt konservative oder auch eine evangelikale Familienvorstellung ja gerade durchkreuzen. Also du musst also lang suchen, bis du im Alten Testament irgendeinen von den Erzvätern oder von den Königen oder so findest, wo sich nicht irgendwie noch unzählige Nebenfrauen gehalten hat und so. Also das ist dort jetzt irgendwie ein Bild von einer heteronormativen, monogamen Kleinfamilie drin projizieren. Da muss man also beide Augen zumachen. Oder?
Das ist eine kreative Höchstleistung, könnte man sagen.
Schon, ja, schon. Ja, aber schon. Was ist denn jetzt mit denen, ich meine, zurück in die USA, oder wir müssen gar nicht so weit gehen. Ich meine, auch in der Schweiz wird mit Familie und Ehe Ethik wird auch Politik gemacht. Das schlägt immer hohe Wogen, Abstimmungen, wo es um Abtreibung, um Ehe für alle geht und so. Das ist immer mit einer grossen Beteiligung von der Öffentlichkeit in Deutschland. Ironischerweise die AfD mit einer lesbischen Partei vorstehenden Präsidentin macht Politik mit traditionellen Familienwerten und mit Anti-Vogue-Agenda. Was ist dran an diesen Ängsten? Weil da wird ja ganz viel kolportiert von, wenn wir jetzt nicht Einhalt gebieten, dann ist quasi die westliche Zivilisation und der Wert von Familie und so ist vom Aussterben bedroht. Dann schwimmen uns alle Fälle weg. Am Schluss sind alle Kinder trans oder queer und es werden keine Kinder mehr zeugt und keine gesunde Familie mehr. Und dann ist quasi der Untergang des Abendlandes, oder? Was ist da an deinen Ängsten?
Ja, es ist sehr viel Angst da vor moralischem Chaos und Unübersichtlichkeit und Verlust von Halt und Geborgenheit. Diese Angst braucht keine Realität mehr, auf die sie sich bezieht. Realität stört diese Angst. So, diese Angst braucht einfach das Feindbild von woken Extremisten und Radikalen. Also nehmen wir Russland. Das ist ein Musterbeispiel dafür. Alexander Dugin, eine Art Staatsphilosophen und so, hat im Grunde ausführlich beschrieben, es gibt einen ungeheuren Endkampf zwischen der russischen Welt und dem perversen, degenerierten Westen. Der Westen, ja, das ist Kapitalismus, Freiheit. Und in der Endstufe seines totalen Verfalls ist der Westen Gender. So, Gender heißt sexuelle Selbstbestimmung, Bestimmung über das eigene Geschlecht. Und das ist das Böse schlechthin, das ist die Zerstörung des Menschen, das ist die Auflösung aller Ordnung. Und das ist eingeflossen in die Begründung für den Krieg gegen die Ukraine. Nicht nur bei irgendwelchen Dödel, bei Putin, bei Patriarch Kyrill. Wir kämpfen gegen Gay-Europa, wir kämpfen gegen die totale Auflösung aller Geschlechternormen. Die Ukraine verfällt dem westlichen Liberalismus. So, und Freiheit und Selbstbestimmung ist in der Endstufe sogar Freiheit und Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht. Und die Logik dahinter, diese Achsen gehören in einer solchen Sicht zusammen. Autorität und Hierarchie, die gibt's im Staat. Der Staat muss so funktionieren. Das ist das Verhältnis von großen Ländern und kleinen Ländern, von Reichen und Besitzenden und Armen, von Männern und Frauen, von normalen Menschen und nicht normalen, die man pervers nennt. So, und du musst auf allen diesen Ebenen Hierarchie aufrechterhalten. Und wenn du in irgendeinem Bereich anerkennst, Menschen könnten gleich sein, Menschen, die schwul oder lesbisch sind, könnten gleiche Rechte haben wie Menschen, die hetero sind, dann hast du eine Gleichheitsidee in der Welt, die gefährdet alle Ordnung, die gefährdet alle Herrschaft, die gefährdet alle Selbstverständlichkeit. Dann kannst du alles Mögliche in Frage stellen. Alle autoritären Regime der Welt sind heute transphob, homophob, und das ist kein Zufall. Es ist für sie eine Aufrichtung der autoritären Logik, gerade auch in diesen Bereichen. Und das haben, fürchte ich, im liberalen Westen noch längst nicht alle verstanden, dass dieser Kampf für das autoritäre und für autokratische Staatsform nicht zufällig an dieser Front immer wieder ansetzt, sondern hier geht es um die Durchsetzung einer autoritären Gesellschaftsvision insgesamt.
Hm. Ist es vorstellbar, dass wir einen Backlash erleben, also dass quasi das, was so an sexuell-identitärer Selbstbestimmung in den letzten 20, 30 Jahren sich entwickelt hat, 80er, 90er aus der auch schwulen Szene heraus etc., auch Gleichberechtigung nochmal im Hinblick auf die Frauen und die Rolle der Frau, aber eben auch Ehe für alle und sowas, ist es, also könnt ihr euch das persönlich und auch im Hinblick auf die weltpolitische Lage gerade vorstellen, dass da wieder Rückschritte ganz offiziell passieren werden?
In den USA passiert das ja.
Ja, voll, genau.
Passieren in viele Bundesstaaten. Natürlich ist das gut vorstellbar. Ich denke aber auch, wir sind jetzt nicht in 5 Jahren zurück in 1957.
Ja.
Das wird auch nicht passieren. Die reale Entwicklung ist ja eine Polarisierung, eine stärkere Polarisierung. Die USA sind seit Jahrzehnten polarisiert. Europa, Schweiz, Deutschland sind noch längst nicht so polarisiert. Es könnte aber fortschreiten, dass man im Grunde auch sagen muss, bei Familienthemen kein Wort über Religion oder Politik, sonst eskaliert alles. Mhm. So, und dass man wirklich in Welten lebt, wo man weiß, mit dem kannst du reden, mit der kannst du nicht reden oder so. Es könnte passieren, es wäre tragisch, man sollte dagegen halten.
Mhm. Was mir in Sinn kam vorher, es ist ja ein bisschen paradox, dass einerseits konservative Kreise auch ganz stark, nicht nur in den USA, auch in evangelikal hochreligiösen Kreisen, enorme Ängste da sind und es Empfinden herrscht, Tendenz von der Gesellschaft und die grossen Kräfte zeigen alle in Richtung Wokeness, in Richtung eben Auflösung von traditionellen Wertvorstellungen und so weiter. Dabei hat in den letzten Jahren durch den Wind eigentlich längstens gekehrt. Nicht nur in den USA, aber sicher dort ganz besonders, dass eigentlich doch zahlreiche Errungenschaften von einer liberalen Gesellschaft wieder rückabgewickelt werden und der Eindruck sich aber immer noch einstellt bei vielen Leuten. Also es ist immer noch irgendwie die Idee, dass quasi dass Gesellschaft und die sogenannte Elite in eine völlig egalitär linksextreme oder was auch immer, den marxistische Richtung oder so gehen. Es gibt doch das Buch von der amerikanischen, was ist es, Soziologin, wo die tiefe Geschichte analysiert hat.
Alice Hochschild.
Genau. Mhm. Und das ist mir in den Sinn gekommen, weil sie eigentlich zeigt, dass es gar nicht so sehr um Wahrnehmung von Fakten und von tatsächlichen Entwicklungen geht, sondern dass es im auch sehr stark emotional aufgeladene tiefe Geschichten gibt, wo Leute irgendwie mit sich umträgen und wo sie alles einordnen, wo sie wahrnehmen und auch entsprechend aussortieren, was nicht in die tiefe Geschichte passt. Und eigentlich müssen wir irgendwie mit Menschen ins Gespräch kommen über die tiefen Geschichten, weil gegen die kannst du mit Fakten offensichtlich nicht ankämpfen. Irgendwie.
Ja, und du kannst ja daraus ein Gewerbe machen, in der Wirklichkeit immer nur das wahrzunehmen, was in dein Feindbild reinpasst. Mhm. So, und dann suchst du irgendwelche totalen Eskalationen bei der linksgrünen Jugend in Berlin-Mitte. So, und da gibt's ja Sachen, wo ich auch sagen würde, ah, die übertreiben. So, und das ist ja nun, seit es Menschen gibt, kannst du alles übertreiben. Du kannst gerecht sein übertreiben und links sein und woke sein und queer sein und kannst alles übertreiben. Natürlich gibt's das. So, und es gibt aber Menschen, die suchen von morgens bis abends das, was übertrieben ist und sagen, da siehst du, so sind die eigentlich. Das ist die woke Gefahr, das ist der Radikalismus und die werden uns alle autoritär und sonst wie. Und es wird nicht wahrgenommen, ja, Übertreibung gibt's immer und überall. Es waren immer Übertreibungen im Bereich von Menschen, die keine Macht haben. Außer über ihren Studierendenarbeitskreis, wo sie vielleicht manchmal ein bisschen zu exklusiv waren und so. Aber diese Sucht nach dem Feind, der es rechtfertigt, für dich zu sagen, ich schieße zurück, ich wehre mich doch nur. So, da müsste man bereit sein, sich mal zu fragen, was ist real, was ist die Realität insgesamt und mit welchen Bildern bin ich unterwegs? Und das kann man eigentlich nur im Gespräch, das kann man nur im Abgleich miteinander gucken, was sind übertriebene Befürchtungen, was ist real, worüber müsste man reden. Aber je stärker die Polarisierung fortschreitet, desto unwahrscheinlicher sind solche Gespräche, weil man immer schon mit Angst und Wut einander so durch Feindbilder nur noch wahrnimmt.
Ja, solange die Menschen sozusagen mit ihrem Feindbild, mit sich selbst, mit ihrer Bubble, mit ihren Social Media, Insta-Feeds, was auch immer, allein gelassen werden und das Gespräch eben nicht stattfindet, solange kann es eben aufrechterhalten werden.
Mhm. Und da, um den Bogen zurückspannen zu eurem Buch, Thorsten, legt ihr zumindest für bestimmte Milieus, wo anschlussfähig sind an das Buch, legt ihr eigentlich einen Gesprächsvorschlag vor, oder? Also die ganze Ethik, überhaupt das Projekt von der transformativen Ethik, steht ja unter dem Slogan Ethik zum Selberdenken. Und ihr probiert eigentlich, ich habe das jetzt auch so ein bisschen wahrgenommen beim Durchblättern, ihr probiert eigentlich immer verschiedene Argument darzustellen, zu zeigen, was sind Chancen und Gefahren, was sind Pro und Contra und so weiter und probiert eigentlich die Leute, sage jetzt mal argumentativ, nicht einfach nur auf eine Seite zu ziehen mit Ängsten und Warnungen, sondern argumentativ aufrüsten, dass sie sich ein eigenes Urteil bilden. Das ist eigentlich ein Programm, wo schon könnte stilbildend sein für auch so gesellschaftliche Diskurs, damit man nicht komplett aneinander vorbeiredet, oder?
Ja, genau. Wir haben also meistens eine Position, manchmal auch nur eine Tendenz, wenn wir das Gefühl haben, oh, echt, echt kompliziert. So, wir versuchen immer aber auch die Gegenposition sichtbar zu machen. Mhm. So, und das ist manchmal katholisches Lehramt. Wir haben uns viel auseinandergesetzt mit offiziellen Texten, auch katholisches Lehramt, weil die einfach konservative Position einfach recht kohärent mal entfalten. Wir haben uns auch auseinandergesetzt mit evangelikalen Positionen, auch aktuellen oder klassischen evangelikalen Positionen zu Ehe und zu Trans und zu Inter und zu Homo. So, und haben dann unsere Position daneben gestellt. Wir zählen die Gründe auf. So, also wir machen ein Angebot. Mhm. Und man darf total dagegen sein und diskutieren. Wir hätten es ganz gerne, dass dann eben auch begründet und nicht nur behauptet wird. So wie wir versuchen, zu erklären und nicht einfach nur festzustellen.
Mhm. Mhm. Ja, das ist doch eigentlich ein schöner Schlussakkord. Gibt es noch im Blick auf die auch Aufregungskultur um die Themen, wo ganz neu aufflammt, zum Teil zur Überraschung gerade von Leuten, die so in einer sehr stark bildungselitären, linksliberalen Bubble sich vielleicht bewegen und denken, was, wie kann man denn, wie kommt das, dass Leute jetzt so Schaum vor dem Maul haben, wenn es um Familie und Sex und so, das ist doch irgendwie, ist das nicht alles hinter uns? Aber Was wäre ein Wunsch von euch, oder wie könnte man das anders sagen? Was wäre das Best-Case-Szenario im Blick auf die aufgeregten Zeiten, wo wir drinstecken?
Ja, Best Case in Zeiten wie diesen ist es nicht so ganz einfach. Ne? Also ich glaube, wir leben weltweit in kulturkämpferisch untermalten großen Auseinandersetzungen zwischen globalen Blöcken und imperialen Mächten. Für mich ist Best Case tatsächlich Stabilisierung des sogenannten freien Westens, dass wir in unseren Gesellschaften überhaupt sehen, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Wir müssen für sie einstehen. Wir müssen auch den Konsens über Unterschiede hinweg suchen, um grundsätzliche Fragen von Demokratie, von Menschenrechte und Selbstbestimmung festzuhalten. Ich glaube daran, dass das weltweit wesentlich ist. So, und wir werden weltweit, aber wir sehen es jetzt schon, dass viele Menschen in ganz anderer Weise wirklich unter Druck stehen, verfolgt werden, ausgeschafft oder zum Schweigen gebracht werden. Das sind große, fürchterliche Entwicklungen. Und diesen Ernst der Lage sollten wir schon ernst nehmen. Mitte Europa, nein, wir sind noch lange nicht verloren, aber wir sollten mit einem gewissen Ernst auch sehen, selbstverständlich ist es nicht. Freiheit versteht sich nicht von alleine.
Und neben den ganzen großen Dingen, die du gerade angesprochen hast, beginnt es natürlich im Kleinen bei uns selbst und dabei, dass wir uns auf den Weg machen, ganz persönlich ins Gespräch mit den Menschen, die vielleicht auch manchmal andere Meinungen haben oder fern von uns sind, und festzustellen, wie Manu das vorhin so schön gesagt hat, dass wir irgendwie auch alle bestimmte Ängste in unseren Köpfen haben und vielleicht auch besser miteinander zurechtkommen, wenn wir über diese Ängste miteinander sprechen können und sagen können, hey, davor habe ich Angst, wovor hast du Angst, um mehr Verständnis zu schaffen füreinander, als Grundlage zumindest für ein Miteinander auf dieser ganz zwischenmenschlichen Ebene.
Ja. Ja, sehr schön. Ich wäre auch in die Richtung gegangen, so im Kleingeld des Alltags. Ich wünsche mir Begegnungen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und mit unterschiedlichen Ängsten und unterschiedlichen auch tiefen Geschichten, wo aber nicht zwischen den ganz extremen Rändern, die schon derart am Hyperventilieren sind, dass sie nur noch irgendwie, dass sie keine Gefangenen mehr machen, sondern zwischen moderaten Kräften und Begegnungen oder Auseinandersetzungen, Geschichten und so, wo auch Öffentlichkeit erlangt, wo man merkt, okay, es gibt auch Möglichkeiten zur Verständigung und man kann irgendwie gerade auf der Ebene von diesen Emotionen, von diesen Ängsten, man kann probieren, andere ernst zu nehmen und vielleicht nicht Übereinstimmung erreichen, aber wenigstens anfängliche Verständigung. Ja.
Gerne.
Ja, ihr Lieben, das wäre der Stammtisch gewesen für alle, die sich interessieren für die Ethik von Thorsten und von Tobi Feigs, Wege zur Liebe. Wir verlinken das Buch in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch eine super Zeit und bis zum nächsten Stammtisch.
Ciao, ciao.
Tschüss.